hörst du?
Der IGS-Schulcast.
Ah, schönen guten Morgen, liebe Freunde. Und hört euch diese wunderbare Folge bis zum Schluss an.
Wenn ihr Bock auf VR, Pokémon, Memes oder Fußball habt, bleibt am Ball.
Hier ist der erste IGS-Schulcast mit der Tagesschau.
Hier ist der IGS-Schulcast und das sind die News.
Vor einiger Zeit haben wir ein Fußballturnier gegen andere Schulen teilgenommen. Und unsere Neulinge Linus und Ben haben mal nachgefragt.
Hallo, wir sind hier gerade mit Herr Chuckmack und wir interviewen ihn über das Fußballturnier.
Hallo Linus, hallo Ben. Was wollt ihr denn gerne wissen?
Wie fanden Sie das Schulturnier Jugend trainiert für Olympia?
Jugend trainiert für Olympia war insgesamt ein nettes Turnier. War gut organisiert. Und ja, sportlich zwar nicht ganz so, wie wir uns das vorgestellt haben, aber insgesamt positiv.
Was fanden Sie, war die beste Schule von jetzt sportlich, also wie Sie gespielt haben, taktisch und im Team?
Insgesamt fand ich eigentlich das Wilms-Gymnasium am stärksten. Die hatten sowohl auch, sind als Mannschaft kompakt aufgetreten und haben insgesamt gut den Ball laufen lassen.
Okay, dann habe ich noch einmal eine Frage. Welcher Platz sind Sie geworden in diesem Turnier?
Wir waren insgesamt von drei Mannschaften sind wir leider, haben wir den dritten Platz belegt. Wir haben all unsere Spiele knapp verloren, 1-0. Wir haben uns natürlich gehofft, dass wir erstmal mit einem Unentschieden ins Turnier starten, weil zumindest einen positiven Anfang und dann am Ende vielleicht hier Maxe oder Wilms schlagen. Sonst hätten wir den Turniersieg davon. Hätten wir den Turniersieg erringen können. Aber wie gesagt, unglücklich 1-0 verloren. War natürlich ein blöder Start. Und das andere Spiel haben wir leider auch 1-0 knapp verloren.
Welchen Platz haben Sie sich erhofft?
Wie gesagt, mit ein wenig eigentlich wäre das erste Spiel eigentlich wäre 0-0 gerecht gewesen. Und beim zweiten waren wir einfach insgesamt nicht kaltschnäuzig genug, haben hier und da die Chancen liegen lassen. Und da war die andere Mannschaft, das Wilms-Gymnasium, einfach cleverer und hat dann das Tor gemacht. Wäre schön, wie gesagt, wenn wir den ersten Platz gemacht hätten und eine Runde weitergekommen wären. Aber insgesamt haben sich die Jungs geschlagen und haben sich auch als Mannschaft gezeigt und vor allem haben auch uns als IGS gut auf diesem Turnier vertreten.
Also Sie haben ja schon gesagt, die Jungs haben sich gut vertreten und die haben gut gespielt. Aber denken Sie, die Jungs hätten noch besser spielen können?
Ja, definitiv. Vor allem das erste Spiel. Die hier waren sie doch sehr, sehr nervös. Haben die Laufwege, die sie sonst immer gemacht haben, nicht bestritten. Und insgesamt im Passspiel, wie gesagt, was Sicherheit betrifft, war da auch nicht immer gegeben. Einfach zu nervös gewesen. Im zweiten Spiel sah schon viel besser aus.
Okay, danke schön.
Gerne doch. Tollen Tag euch. Ciao.
Tschüss.
Und sie schießt und Tor! Das war der finale Schuss in die Richtung und das die Menschenmenge jubelt!
Yeah!
Oh, diese Simulationen sind alle so langweilig. Ich sollte mal was Neues ausprobieren.
Ich wurde öfters gefragt, was eigentlich das Thema VR ist und deswegen erkläre ich es jetzt mal. Mein Kollege Luca hier fragt mich jetzt ein paar Fragen darüber und ich beantworte sie euch.
Ja genau, ich habe jetzt hier ein paar Fragen und zwar die eine Frage ist, was muss ich denn investieren, um eine VR-Brille zu haben?
Ja, das kommt tatsächlich immer auf die Marke an oder auch vom Modell. Zum Beispiel, wenn du jetzt eine MetaQuest holst, ist die MetaQuest 3 mit 600 Euro ganz schön teuer, hat dafür aber auch um die 600 GB Speicher. Dann gibt's noch die MetaQuest 3S, die hat gerade mal 125 Speicher, kostet aber dafür auch halb so viel. Die MetaQuest 2 ist eigentlich wie die MetaQuest 3S, nur etwas schlechter, deswegen würde ich empfehlen, dass eher die MetaQuest 3S gekauft wird. Und wenn man jetzt sich keine MetaQuest holt, haben wir das Problem, dass man dafür einen PC braucht. Deswegen, wenn du keinen PC hast, lohnt es sich nicht, eine VR-Brille zu holen, die ein PC zum Funktionieren braucht.
Okay, danke dafür schon mal, dass ich dann auch nochmal gucken muss, was ich für eine VR-Brille holen muss. Und was ist das überhaupt eigentlich? Was macht man damit? Oder was ist da für gute und so?
VR ist eigentlich eine Abkürzung. Das steht eigentlich für virtuelle Realität. Wenn du dir diese Brille aufsetzt, ist es so, als würdest du in eine andere Welt eintauchen, wo du verschiedene Arten von Spiele spielen kannst und gucken kannst. Und so gesagt, du kannst selbst da drin sein im Spiel und nicht einfach den Controller bewegen und ja, dann bewegt sich die Figur, sondern da musst du wirklich deine Arme bewegen, wirklich, um auch was zu machen. Du musst klettern, du musst kämpfen und es ist nicht einfach nur, ich sitze am vorm Fernseher mit dem Controller und mache irgendwas.
Ja, dann ist ja eigentlich ganz gut, weil das gibt's ja schon viele Filme eigentlich auch schon darüber. Was für Spiele kann ich eigentlich darauf spielen und gibt es da ganz schön viele da, die du auch vielleicht empfehlen könntest?
Es gibt sehr viele Spiele für VR. Auf Steam alleine, Steam ist ja eine Spieleplattform, wo man verschiedene spielen kann, gibt's allgemein schon 3000 VR-Spiele. Zum Beispiel ein Spiel, was ich empfehlen würde, wäre Blade and Sorcery. Es ist ein Mittelalterspiel, wo man selbst zusehen kann, wie die Gladiatoren damals gekämpft haben und auch selbst kämpfen kann.
Ich will mir dann auch auf jeden Fall dieses Spiel auch einmal anschauen. Und wie viele Leute haben überhaupt in Deutschland eine VR oder wofür wird es eigentlich am meisten benutzt?
Ja, tatsächlich haben gar nicht so viele eine VR-Brille. Tatsächlich haben gerade mal 5% der Deutschen über 16 eine VR-Brille. Das sind insgesamt 3,7 Millionen Menschen. Am meisten wird es natürlich für Gaming benutzt, aber tatsächlich benutzen das auch viele, um sich Reiseziele mit Hilfe von 360-Videos anzugucken oder Filme zu gucken und manche auch fürs Lernen.
Okay, also ich finde das eigentlich schon für meisten Leute, dass sie es schon so viele benutzen, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es jetzt schon so viele sind. Aber auf jeden Fall danke für die ganzen Fragenbeantwortungen und jetzt gehen wir einfach mal wieder zurück zum Studio.
Virtual Reality. Und in das Erlebnis der deutschen Memes.
Ich bin zurück. Und viele, die den Podcast vielleicht schon etwas länger hören, haben mich jetzt schon an meiner Stimme erkannt. Ich bin Jonte.
Und ich bin die Jordan.
Und wir reden heute ein bisschen über Memes. Die deutsche Sprache oder generell Deutschland hat eine sehr spezielle Kultur. Aber was noch besser ist als normale deutsche Kultur, ist die deutsche Meme-Kultur.
Und Jonte, was sind eigentlich Memes überhaupt? Erklär mir mal das.
Ein Meme ist wie eine Art Internetwitz, der sich schnell verbreitet und Leute zum Lachen bringt. Es kann ein lustiges Bild, Video oder auch ein cleverer Text sein, der aktuelle Themen oder Trends aufgreift, um humorvoll kommentiert. Es kann aber auch kritisch kommentiert sein. Denk an Memes wie an digitale Insider-Jokes, die sich wie ein Lauffeuer im Internet verbreiten und Leute zusammenbringen, die sich über dieselben Dinge lustig machen. Es gibt zum Beispiel ein Meme, da steht ein Kind in einem Bus und sagt, ich muss raus. Das hat so viele Leute erreicht und damals haben sich so viele Leute über genau dieses Meme unterhalten, obwohl sie es auch nicht mal kannten.
Und was sind die klassischen deutschen Memes eigentlich?
Klassische deutsche Memes sind heute vielleicht nicht mehr ganz so lustig. Damals war sowas wie, ich habe keine Ahnung, aber ich bin dagegen, etwas sehr Klassisches. Oder auch, scheiß drauf. Oder, ich bin nicht faul, ich bin nur im Energiesparmodus. Die würde man heutzutage nicht mehr als lustig ansehen, aber damals war das der absolute letzte Schrei.
Und früher waren die Memes so, dass Bilder waren und Text drunter standen. Heutzutage sind es aber nur Videos oder andere Ebenbilder.
Ein auch sehr bekanntes Meme heutzutage ist das Bielefeld-Meme.
Bielefeld? Das existiert gar nicht!
Doch, tatsächlich gibt es Bielefeld. Viele Bewohner von Bielefeld haben sich auch darüber beschwert, dass ihre Existenz verneint wird. Andere wiederum nehmen das Ganze mit Humor.
Wir haben heute sehr viel über Memes erfahren. Danke, Jonte, dass du heute nochmal mit dabei warst.
Ja, gerne doch. Ich hatte Nachmittagsunterricht entfallen und meine Schlüssel vergessen, deswegen. Ich bin einfach dabei, so freut euch, dass ihr mich noch einmal hören konntet. Bis zum nächsten Mal. Peace out.
Es gibt Menschen, die sammeln Briefmarken oder Steine und dann gibt es Menschen, die sammeln was anderes. Ich will euch nicht zu viel verraten, um was es gleich geht, aber hört selbst!
Jetzt stellt euch mal vor, ihr habt 5 Millionen Euro. Was ihr damit alles machen könntet, ihr könntet es spenden, ihr könntet euch damit Süßigkeiten kaufen.
Oder man kauft sich ein Stück Pappe, was aber ziemlich dumm sein kann.
Naja, ich würde es jetzt nicht direkt als dumm betiteln, denn ich kenne definitiv Menschen, die diese 5 Millionen Euro für eine sogenannte Pokémon-Karte oder generell Sammelkarten ausgeben würde. Jetzt stelle ich einmal eine Frage. würdet ihr lieber eine Karte für 120 Euro, eine Karte kaufen oder ein Booster-Pack mit 5 Karten, wo eine gewisse Wahrscheinlichkeit ist, dass genau diese Karte für 120 Euro drin ist? Das stellt viele Fans von Sammelkarten auf sehr schwierige Fragen, was sie denn jetzt machen.
Also ich würde sagen, als Sammler, also ich bin kein Sammler, aber ich sammle schon Pokémon-Karten, ich würde mir die Pokémon-Karte kaufen, weil es ist bestimmt eine tolle und sehr schöne Pokémon-Karte. Und wenn ich dann diese Wahrscheinlichkeit nur habe, dass in diesem Booster-Pack diese Karte drin ist, aber es kann auch was Schlechtes drin sein, ist es ja nicht gut, wenn ich mir das kaufe.
Und genau das ist die große Gefahr bei sowas. Wenn man immer wieder ein Booster-Pack kauft, wo etwas drin ist, was man haben möchte, aber diese Karte oder das, was man haben möchte, nie bekommt, kauft man immer und immer ein neues. Das ist ähnlich wie Glücksspiel und da kann man schon echt viel Geld lassen.
Aber man sollte auch aufpassen, ob dieses Booster-Pack, was man sich kauft, fake ist. Also, ob es nicht von Pokémon ist.
Genau diese Fake-Karten sind auch eine echt große Gefahr. Denn jetzt stell mir vor, man findet auf dem Flohmarkt so eine Karte für 500 Euro. Man kauft sich diese Karte, weil man denkt, oh cool, die ist echt. Die würde normalerweise, was weiß ich, 600 kosten und man kriegt die hier für 500. Dann ist diese Karte aber fake. Dann hast du wirklich nur 500 Euro für ein bloßes Stück Papier ausgegeben. Wie man Fake-Karten erkennen kann, da habe ich mich einmal ein bisschen schlau gemacht. Zum einen sind Fake-Karten viel schlechter gedruckt als originale Karten. Man kann es zum Beispiel an verschwommenen oder unscharfen Bildern erkennen. Auch ist die Papierqualität extrem niedriger. Zum einen ist das Papier viel dünner und fühlt sich auch anders an. Auch wenn die Karte eine ungewöhnliche Farbe oder viel zu hell oder viel zu dunkel ist, könnte es sich um eine Fake-Karte handeln. Oft sind in Fake-Karten noch Tippfehler oder andere unklare Schriftarten vorhanden. Passt immer auf, wenn ihr Pokémon-Karten oder generell Sammelkarten kauft, um keine Fake-Karten zu bekommen. Das ist nämlich echt ärgerlich. Aber Rune, hast du denn schon mal Fake-Karten gekauft? Ich persönlich, mir ist das persönlich leider schon einmal passiert. Ich habe auf dem Flohmarkt damals als Kind eine etwas seltenere Karte gesehen. Die habe ich mir dann für 20 Euro gekauft. Ich dachte, wow, jetzt habe ich eine richtig krasse Karte. Im Nachhinein hat sich dann leider herausgestellt, dass diese Karte fake war. Also ein bloßes Stück Papier. Aber Rune, wie ist denn das bei dir? Hast du auch schon mal eine Fake-Karte gekauft, erwischt oder gezogen?
Ja, leider. Und das war jetzt sogar ein Fake-Booster-Pack. Das hatte oben so an der Kante so Zacken. Ich habe mir dabei nichts gedacht. Hab's geöffnet. Da waren voll gute Karten dabei. Und dann kam mir das super komisch vor. Dann bin ich zu meinem großen Bruder gegangen und der hat sich die Karten angeguckt und meinte, die seien fake.
Also, meine Freunde, Augen auf beim Kartenkauf.
Warte mal, seht mal, da ist ein Pokémon im Schulgarten.
Oh, ihr habt ein wildes Habitat gesichtet. Aber wir sollten nicht über das Habitat sprechen, sondern eher um den Schulgarten.
Wie lange leiten Sie schon die AG?
Seit 2,5 Jahren mache ich das jetzt. Als wir angefangen haben, waren die Beete noch sehr doll verunkrautet und wir konnten noch nicht so viel anpflanzen. Da war nur ein Beet, dass wir was anpflanzen konnten. Und seitdem sind wir stetig dabei, immer mit unterschiedlichen Schülern pro Halbjahr und sind jetzt beim letzten Beet dabei, das fertig zu machen und können dieses Jahr das letzte, dritte Beet auch bepflanzen.
Wissen Sie, wie alt der Schulgarten ist?
Ich weiß nicht genau, wie alt der Schulgarten ist. Die Schule ist ja gerade 30 geworden. Und der Schulgarten ist noch nicht ganz so alt, den gibt's nicht seit Anfang an, aber ich glaube 20 Jahre oder so gibt's den schon. Bin aber nicht ganz sicher.
Danke.
Haben Sie Vertrauen in die Nachbarn?
Ja, grundsätzlich ist die Zusammenarbeit mit den Nachbarn hier sehr angenehm. Einige Nachbarn nutzen auch Teile des Schulgartens, um selber Sachen anzubauen. Und das funktioniert eigentlich immer sehr gut. Wir sind im Austausch miteinander. Teilweise leihen die uns auch mal Material. Manchmal gibt es kleinere Konflikte, aber die ließen sich bisher immer lösen.
Warum haben Sie die AG gegründet?
Ich selber interessiere mich sehr für den Anbau von Gemüse und Kräutern und Obst und finde das einfach schön, wenn Schüler kennenlernen, wie man das macht. Vielleicht auch das mit nach Hause tragen, um selber mal was anzubauen. Und ich finde es einfach gut, wenn Kinder in der Schule nicht nur im Klassenraum sitzen und an den Tischen was machen sozusagen, sondern auch rausgehen können, in die Natur gehen können, an der frischen Luft arbeiten können und tatsächlich was mit den Händen sozusagen machen und nicht nur mit dem Kopf.
Was passiert mit den pflanzten Sachen?
Momentan ist das so, dass die Kinder, die dann immer in der AG sind, die Sachen ernten und dann teilen wir die untereinander auf. Das heißt, die Kinder können die Sachen mit nach Hause nehmen. Letztes Jahr waren das Kartoffeln und Kürbisse. Jetzt bald ist der Knoblauch reif, dann werden wir den Knoblauch verteilen. Diese AG wird auch wieder Kartoffeln und Kürbispflanzen und andere Dinge, die dann der nächste AG-Durchlauf mit nach Hause nehmen darf, sodass man für die ganze Anstrengung, die man hier leistet, natürlich auch irgendwie so eine Belohnung bekommt, indem man das angepflanzte Gemüse selber mitnehmen darf. Und die Obstsachen wie die Heidelbeeren oder wenn wir Erdbeeren pflanzen, die reifen ja so nach und nach und die sind als Naschobst gedacht, sodass alle Schüler, die in der MFZ in den Schulgarten kommen, sich bei den Erdbeeren, bei den Heidelbeeren und so weiter auch bedienen dürfen und was einfach essen können direkt.
Endlich Schlafensgehenszeit und morgen ist schon die nächste Woche. Ich freue mich drauf. Und wisst ihr, was es heißt? Nächste Woche kommt die neue Folge von The First One.
Lalilu, wenn das Kindlein schläft.
The First One, der IGS-Schulcast.